Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Sendung. In diesem Jahr feiert Renovabis als Osteuropa-Hilfswerk einen runden Geburtstag. Die Solidaritätsaktion wird 20 Jahre alt und wir sprechen in den kommenden zwei Stunden mit Menschen, die das Hilfswerk seit dem Beginn 1993 und sogar noch vorher kannten. Mit dabei sind Renovabis-Vertreter, der Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann, der Erzbischof von Prag, Dominik Kardinal Duca und eine Schwester, die den ganzen Osten für Renovabis bereiste. Es wird also spannend, bleiben Sie dran. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. In diesem Jahr feiert Renovabis sein 20-jähriges Bestehen. Am 3. März 1993 hatten die deutschen Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung die Gründung des Hilfswerks beschlossen. Seit 20 Jahren hilft das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis beim Aufbau von Kirchen und Gesellschaften in den ehemals sozialistischen Staaten im östlichen Teil Europas. Einer, der Renovabis besonders gut kennt, ist der Geschäftsführer, nämlich Dr. Gerhard Albert. Er war damals zum Zeitpunkt der Gründung im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Und was diese Verknüpfung mit Renovabis auf sich hat und wie es dann zur Zusammenarbeit mit Renovabis kam, das wird er uns jetzt selber erklären. Er ist im Studio. Ich grüße Sie, Herr Dr. Albert.
Ich grüße Sie, Herr Knopp.
20 Jahre Renovabis. Wie feiert denn das Osteuropa-Hilfswerk diesen Anlass?
Also wir hatten vor ein paar Tagen eine sehr nette interne Feier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben da angestoßen darauf, dass wir seit 20 Jahren diesen Dienst für die Kirche in Deutschland, für die Menschen in Mittel- und Osteuropa tun dürfen, hier vom Freising an Doberg aus. Und das war eine sehr gelungene Feier. Mhm. Und wir werden im Oktober in Berlin die Sache auch öffentlich machen. Wir planen da auch eine größere öffentliche Veranstaltung.
Mhm. Nun sind Sie kein Mann der ersten Stunde, denn Sie waren 1993 noch im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.
Aber schon zuständig für die Sache, ja.
Ich wollte gerade sagen, Sie waren schon zuständig für eine Sache, die 1993 dann ins Rollen kam. Sie selber sind ja erst 3 Jahre später dazugestoßen. Wie turbulent waren denn die Anfangsjahre?
Die waren sehr turbulent, denn nach langem Zögern, denn die Mauer fiel ja bereits, wie Sie wissen, im November 89, nach langem Zögern und vielen Überlegungen war man im Raum des deutschen Katholizismus so weit, dass man da etwas Neues wagen wollte. Das Ganze begann mit verschiedenen Vorüberlegungen schon bei der Bischofskonferenz, da ist auch Kardinal Meißner vor allem zu nennen. Den Stein ins Rollen brachte der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Dr. Friedrich Kronenberg, etwa im Frühsommer 1992, als er ein Memorandum breit verteilte, verschickte, dass man eine neue Solidaritätsaktion mit Mittel- und Osteuropa eigentlich auf den Weg bringen müsste.
Das klingt alles sehr, sehr spannend. Und wie kam dann das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit der deutschen Bischofskonferenz zusammen?
Das war eigentlich ein sehr komplementärer Prozess. Man hat sich eigentlich rasch verständigt und neben Kardinal Meißner, den ich schon genannt habe, ist vor allem der heutige Kardinal Kasper zu nennen, der damals als Bischof von Rottenburg-Stuttgart Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz war. Also diese Sache fiel gewissermaßen in sein Ressort. Ich weiß aus der damaligen Zusammenarbeit mit ihm, dass er das sehr energisch in die Hand genommen hat. In der gleichen Zeit hat man im Zentralkomitee der deutschen Katholiken durchaus auch Diskussionen gehabt. Braucht es etwas Neues? Groß war die Sorge, ob das bisherige Engagement für den Süden jetzt Schaden leiden würde, dadurch, dass man sich jetzt dem Osten zuwendet. Und als diese Dinge geklärt waren, im Sinne einer guten Komplementarität, sowohl institutionell zwischen Bischöfen und Laien, als auch in der Zusammenarbeit der Hilfswerke, konnten die Bischöfe im November 1992 eine Kollekte für Mittel- und Osteuropa beschließen. eine neue, eine Sonderkollekte, die im Frühjahr 1993 stattfinden sollte. Und das war schon geplant gewissermaßen als der Startschuss für das neue Werk.
Ja, und da gab es erst ein Büro in Trier und nachher in Freising, seit September 1993 genauer gesagt. Dabei sollte das Hilfswerk ja immer mehr als nur ein Hilfswerk sein. Können Sie das in Ihren Worten beschreiben?
Das geht ein bisschen schon aus dem Titel unserer Aktion, dem vollständigen Namen unserer Aktion hervor.
Solidaritätsaktion.
Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Mhm. Das ist ein bisschen schwerfällig, immer gerade für unsere Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit, aber dahinter steckt natürlich ein gewisses Programm. Es sollte also mehr als ein bloßes Hilfswerk sein, wo Geld von der einen Seite auf die andere Seite wandert, sondern es sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein und es sollte den Gedanken der innereuropäischen Solidarität in breiten Kreisen verankern. Mhm. In Solidarität hat man eigentlich immer nur auf nationaler Ebene buchstabiert. Mit dem Fall der Mauer ist das Europa in größerer Dimension ins Bewusstsein getreten. Und Solidarität funktioniert immer nur zwischen Menschen. Es muss der personale Bezug da sein. Und deswegen hat Renovabis immer sehr stark darauf gesetzt, dass es neben die Projekthilfe auch Partnerschaften gründet, begleitet, initiiert oder auch stützt. Mhm. Und dieser zweite Gedanke, diese zweite Säule unseres Auftrags, der zeichnet uns aus, der ist konstitutiv.
Mhm. Und die Partnerschaft mit diesen Menschen, die haben Sie besonders nochmal hervorgehoben. Sie haben gesagt, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der dort, also im Osten beheimateten Menschen, gehen gerade die Kirche in Deutschland unmittelbar an. Wie verstehen Sie das?
Die längsten Grenzen hat Deutschland, was viele nicht wissen oder sich nicht vor Augen halten, mit Polen und mit Tschechien. Also zwei sogenannten osteuropäischen Staaten, auch wenn die lieber hören, dass sie Mitteleuropäer sind. Aber das ist eben der alte Osten, der lange durch den eisernen Vorhang von uns getrennt war. Das ist etwas, was Deutschland unmittelbar angeht. Wir sind das große Land in der Mitte Europas. Wir haben eine Mittlerfunktion und allein schon im eigenen Land müssen wir ja Geschichte und Gegenwart ausgleichen, dadurch, dass wir die Wiedervereinigung, die ja immer weiter jetzt, denke ich, auch als eine akzeptierte und fast schon vollendete Aufgabe angesehen werden kann, dass wir die auch bewältigen mussten. Und davon ging dann der Blick schnell weiter in den Osten. Wir haben interessanterweise die höchsten Kollektenergebnisse pro Kopf immer noch aus den Diözesen im Osten Deutschlands.
Sie blicken ja auf viele Pfingstaktionen zurück, auf viele Spendenaktionen, Hilfsprojekte, Reisen haben Sie vermutlich auch oft unternommen, ja, in den Osten Europas und die Begegnungen mit den Menschen, die Sie eben schon ansprachen. Auf was blicken Sie denn nach 20 Jahren besonders gerne zurück?
Also ich blicke besonders gern, Sie haben die Reisen angesprochen, darauf zurück, dass diese große Vielfalt, die Osteuropa darstellt, uns nun offen und zugänglich ist. Bei den Begegnungen mit den Menschen, da bin ich immer froh und dankbar, dass ich beim kirchlichen Hilfswerk sein darf. Denn nirgendwo sonst, glaube ich, kommen sie bei den Projekten, über die man natürlich auch verhandeln und diskutieren muss, aber doch so schnell an die Basis, sind sie so schnell bei den Menschen. Auf der Ebene der Pfarreien, der Dörfer, der Stadtteile. Überall sind sie dann gleich mittendrin auch in den Lebenszusammenhängen. Dadurch hat die Hilfe buchstäblich ein Gesicht. Und das ist das, was ich jeden Tag eigentlich bleibend vor Augen habe und was ich dann auch für alle Zukunft mitnehmen darf.
Und ich glaube, darauf können Sie zu Recht stolz sein und das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis nach 20 Jahren, dass Sie Ihrer Arbeit ein richtig schönes Gesicht geben. Ich danke ganz herzlich Dr. Gerhard Albert, Geschäftsführer von Renovabis, über diesen runden Geburtstag. Ich sage Happy Birthday und Dankeschön für das nette Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir haben Menschen zu Gast, die die Geburtsstunde von Renovabis erlebten. Denn Renovabis feiert seinen 20. Geburtstag und da sagen nicht nur wir herzlichen Glückwunsch, sondern auch viele, viele Menschen, Gäste, die von Anfang an dabei waren. Zum Beispiel Schwester Waltraud Schulte von den Schwestern vom armen Kinde Jesus. Sie arbeitet bei der City-Pastoral in Mönchengladbach. Schwester Waltraud, guten Tag.
Guten Tag.
Was verbindet Sie mit Renovabis?
Mich verbindet mit Renovabis tatsächlich der Anfang der Anfänge. Ich war noch in Trier im provisorischen Büro und durfte dann nach 3 Monaten mit der Gruppe, die sich damals schon da gefunden hatte, nach Freising umziehen.
Das müssen Sie erklären.
Doch das Büro.
Genau, also die Anfänge waren nämlich in Trier in einem provisorischen Büro. Wie war das am Anfang?
Ja, am Anfang war das also ziemlich wenig spektakulär. Nämlich, wir waren freundlicherweise zu Gast in einem Pfarrhaus, das der Abtei St. Matthias in Trier gehörte. Und die Einrichtung war also auch ziemlich abenteuerlich und interessant. Nämlich, die Möbel waren zum Beispiel von der Bundeswehr, einiges stand noch da. Und dann haben wir versucht, das irgendwie so zurechtzumachen, dass wir nicht zu viel Geld auslegten, weil wir ja noch nicht so ganz genau wussten, wohin wir umziehen würden.
Nachher sind Sie natürlich dann nach Freising umgezogen und Sie waren auch dabei.
Ich war auch dabei. Ja, das war auch ganz abenteuerlich. Ich war ja ziemlich provisorisch erstmal da und hatte auch gar nicht viel Gepäck bei mir. Also ich war im Grunde immer darauf eingerichtet, mitzuziehen. Und mein Gepäck bestand in einem Koffer, der noch mit im Möbelwagen verschwand, der dann Richtung Freising zog. Und ich bin dann hinterhergefahren.
Wie kam denn Renovabis auf Sie zu oder sind Sie auf Renovabis zugegangen?
Naja, eigentlich über Weihbischof Schwarz. Wir hatten uns in anderen Zusammenhängen einmal kennengelernt und der Kontakt ist irgendwie bestehen geblieben. Und er fragte dann auch, ja, ob ich bereit wäre, unter Umständen mitzuziehen, weil alles noch so wackelig war, wenn man das so sagen kann. Mhm. Er brauchte jemanden, der frei war, um Anfänger ja, mitgestalten zu können. Ja, und dann habe ich dann mit Erlaubnis meiner Ordensgemeinschaft gern Ja gesagt.
Und jetzt haben Sie mitgestaltet. Was genau haben Sie getan?
Ja, wie soll ich das erklären? Es war eigentlich so alles von allem. Wir versuchten uns zu organisieren. Wir hatten große Hilfe von Miserio. Ein Kollege von Miserio half uns systematisch die Projektarbeit, die dann auf uns zukommen würde, vorzubereiten, in der Papierform zunächst. Bei mir war es so, dass Weihbischof Schwarz sagte, wir brauchen auch jemanden, der sich um Ordensgemeinschaften bemüht. Und da ich Ordensfrau war, habe ich diesen Auftrag natürlich gern angenommen, wobei ich wirklich nicht wusste, wie und was auf mich zukommen würde.
Sie haben sich ja ganz speziell um Begegnungen dann auch bemüht, beziehungsweise haben den Kontakt in den Osten aufgebaut. Jetzt muss man sich das ja so vorstellen, damals, es gab kein Internet, es gab keinen Mobilfunk, es gab auch keine sozialen Kommunikationsmittel wie Facebook. Wie haben Sie das gemacht?
Naja, mit den üblichen Mitteln, die wir damals hatten, Telefon und Fax. Fax gab es dann und Post, aber das war eigentlich mehr so per Telefon und per Fax. Also das waren die technischen Mittel, die wir hatten. Und dann haben wir also versucht, Pater Hillengas von den Jesuiten, der erste Geschäftsführer bei Renovabis dann wurde, Ordensgemeinschaften ausfindig zu machen. Ausfindig zu machen, das ist wirklich gewörtlich zu verstehen. Denn man muss sich vorstellen, das war 1993, die verschiedenen Wenden, ich sag das mal so, in den Ländern der ehemaligen Sowjetrepublik und dann auch die anderen Länder hinter dem sogenannten, damals sogenannten Eisernen Vorhang. Diese Ordensgemeinschaften waren je nach Land unterschiedlich stark sozusagen im Untergrund. Man wusste gar nicht genau, wo man sie finden würde. Und das war dann mein Auftrag, sie ausfindig zu machen. Und ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Und Pater Hillengas sagte mir, fangen Sie doch einfach mal an. Nehmen Sie sich das kleinste Land und probieren Sie es mal aus. Und das kleinste Land war dann Slowenien. Mhm. Und da waren dann die Salesianer Don Boscos. Und die wiederum hatten dann andere Mitbrüder und auch dann die Schwestern in anderen Ländern. Und die wiederum kannten andere, die wiederum jemand kannte.
Unglaublich. Also
so ging das.
Sie kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt.
Ja, so kann man sagen. Und so hat sich so ein Netzwerk gebildet. Ja, was damit zusammenhing war, ich kannte jetzt einige, aber die kannten sich zum Teil untereinander, aber auch nicht immer untereinander. Und wenn sie sich kannten, wussten sie ja zum Teil nicht, was sie voneinander halten sollten. Mhm. Sie hatten ja nicht viel Kontakt und wussten nicht, who is who.
Ja, und es ist ja nicht nur bei Slowenien geblieben, sondern natürlich, die haben den ganzen Osten bereist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo waren sie denn überall?
Ich war Ja, in fast allen Ländern, in denen damals Renovabis arbeitete. Aber muss ich das nicht vorstellen, dass ich das alles auf einmal gemacht habe. Das waren 27 Länder.
Oh je.
Und in allen Ländern waren Ordensgemeinschaften. Aber ich habe sie natürlich nicht alle 27 besucht, aber es waren 20. Und zwar war es so, 27 Länder, die Grenzen hatten sich ja zum Teil auch verschoben. Ne? Schauen Sie sich den Balkan an, wie das jetzt aussieht und wie das 1993 aussah. Also es gab Leute, die sind gar nicht umgezogen und wohnten plötzlich in einem anderen Land.
Mhm.
So muss man sich das vorstellen.
Ne? Naja, das heißt, sie fanden auch eine, so kann ich es mir nur vorstellen, desaströse Infrastruktur vor.
Ja, das war wirklich so. Aber es ist trotzdem unwahrscheinlich spannend gewesen. Es war desaströs und dennoch trug diese fast unsichtbare Infrastruktur. Das war wie so ein unsichtbares Netzwerk, so kann ich es vielleicht sagen. Ne?
Mhm.
Also sie versuchten, die Ordensgemeinschaften, und das finde ich bis heute vorbildlich, Gemeinschaftsleben in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, auch wenn sie teilweise gar nicht mehr so richtig wussten, wie es ging.
Also ich finde das klasse, Sie als Networkerin, und ich glaube, Renovabis ist auch mächtig stolz auf Sie, so haben die es mir zumindest gesagt. Welche Beziehungen haben Sie denn heute zu Renovabis?
Meine Beziehung zu Renovabis hat sich im Laufe der Jahre etwas reduziert. Ich bin nicht mehr immer zu den Kongressen gefahren, nicht mehr zu den Partnerschaftstreffen, aber ich habe immer noch viel Kontakt mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Renovabis, mehr so auf privater Ebene. Und das ist immer noch so, also vor 2 Wochen habe ich noch 2 besucht, auch in der Gegend von Trier, die ganz am Anfang dabei waren. Das Bistum Trier hat uns ja sehr unterstützt.
Vielen lieben Dank, Schwester Waltraud Schulte von den Schwestern vom Armen Kind Jesus, eine langjährige Freundin und Partnerin von Renovabis. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Die Hilfe geht weiter. Neue Renovabis-Projekte bewilligt.
284 neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 12,5 Millionen Euro. So lautet die Bilanz der Gremiensitzungen von Renovabis in diesem Frühjahr. Das Geld fließt in soziale, pastorale und Bildungsprojekte in osteuropäischen Ländern. Alle Vorhaben in den unterschiedlichen Ländern und Regionen werden von den Partnern vor Ort realisiert und auf ihren Wunsch hin gefördert. Die finanzielle Unterstützung aus den Spendengeldern ist also eine Hilfe zur Selbsthilfe. Der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, erinnerte aus Anlass des 20-jährigen Bestehens von Renovabis an den grundsätzlichen Auftrag des katholischen Osteuropa-Hilfswerks. Renovabis ist es seit seiner Gründung nicht nur um den Transfer von Geld gegangen, sondern stets auch um die konkreten Kontakte und Beziehungen zu den Partnern in Osteuropa. Und das habe er, Bischof Feige, immer wieder selber erlebt.
Betroffenheit bei Renovabis. Handel mit Kindern skandalös.
Sehr betroffen vom Ausmaß des Handels mit Kindern zeigten sich unlängst Vertreter der katholischen Hilfswerke Renovabis und des Kindermissionswerks Die Sternsinger. Bei einem Gespräch über die Zusammenarbeit beider Werke in den osteuropäischen Ländern waren vor allem gezielte Hilfsprojekte für Kinder in dieser Region im Blick. Weltweit sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen fast ein Drittel der Opfer von Menschenhandel Kinder und Jugendliche. Das schlimme Unrecht ereigne sich in entfernten Ländern Asiens, Osteuropas, Afrikas und Lateinamerikas, mache aber auch vor deutschen Grenzen nicht Halt. Renovabis Hauptgeschäftsführer Pater Stefan Dartmann machte deutlich, dass es wichtig sei, bei uns genau hinzuschauen, so der Pater, wo immer Kinder aus armen Ländern Opfer von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch werden. Die aktuellen Zahlen über den Handel mit Kindern, nicht zuletzt aus Rumänien und Bulgarien, müssten uns alle empören.
Kritik des Aktionsbündnisses gegen Frauenhandel. EU-Richtlinie endlich umsetzen.
Am 5. April ist die Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer verstrichen. Die Mitglieder des Aktionsbündnisses gegen Frauenhandel, zu denen auch Renovabis gehört, haben bei ihrer Frühjahrsvollversammlung im März in München kritisiert, dass der Gesetzgeber seiner Pflicht zur Umsetzung bisher nicht nachgekommen ist. Das Aktionsbündnis fordert, angesichts der besonderen Verantwortung der Bundesrepublik gegenüber den Frauen, die in unserem Land Opfer von Gewalt werden, dass die EU-Richtlinie umfassend und zeitnah in Deutschland umgesetzt wird. Viele der in Deutschland zur Prostitution gezwungenen Frauen kommen aus den Partnerländern von Renovabis, etwa aus Rumänien, Litauen, aus Bulgarien und der Ukraine.
Vor dem EU-Beitritt Kroatien mit wirtschaftlichen Problemen.
Kroatien hat die letzte Hürde für seinen EU-Beitritt genommen und wird am 1. Juli diesen Jahres zum 28. EU-Mitglied. Doch das Land kämpft mit großen wirtschaftlichen Problemen. Experten befürchten einen Beitrittsschock. Die heimischen Medien hatten die kroatischen Beitrittsvorbereitungen häufig mit denen von Polen verglichen, allerdings zum Nachteil des Adria-Staates. Warnungen von Experten, dass einzelne Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft und Industrie nicht konkurrenzfähig sein würden, sind auch wenige Monate vor dem Stichtag noch aktuell. Der Ernst der wirtschaftlichen Lage werde trotz Rezession ignoriert, sagen Wirtschaftsfachleute an der Zagreber Universität. Diese Experten rechnen eben mit dem Bewusstseinsschock. Dennoch werde die EU-Kommission ein positives Urteil abgeben, weiß man in Kroatien.
OWEB informiert. Neues Heft über Flüchtlinge und Auswanderer.
Bevölkerungsbewegungen, Wanderungen oder Migration hat es zu allen Zeiten der Geschichte gegeben. Sie alle hatten ihre spezifischen Ursachen, ihre besonderen Herkunfts- und Zielorte. Die Globalisierung allerdings hat Migration heutzutage zu einem geradezu omnipräsenten Phänomen werden lassen. Für Europa markierte dabei die Öffnung des Eisernen Vorhangs einen ganz entscheidenden Wendepunkt. Die daraufhin einsetzenden Migrationsströme in Europa und ihre Folgen sind Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Ost-West – Europäische Perspektiven. Das Heft nimmt die Rolle bedeutender Städte wie Berlin, Moskau und Sarajevo in den Blickpunkt.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Und in dieser Sendung sprechen wir deshalb mit Menschen, die den Aufbau der Solidaritätsaktion, ich würde sagen, sozusagen in der Geburtsstunde und sogar zuvor begleiteten. Einer von ihnen ist Dr. Friedrich Kronenberg, der vor 20 Jahren noch Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war. Und ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Dr. Kronenberg.
Ich grüße Sie.
Herr Dr. Kronenberg, Renovabis ist ja auf Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 1993 gegründet worden. Können Sie uns in ganz kurzen Worten beschreiben, welche Turbulenzen es vor der Gründung gab?
Nun, erste Überlegungen gehen in der Tat in die Zeit zurück, als die Mauer noch stand. Viele werden sich daran erinnern, dass in den 80er Jahren, als die Gewerkschaft Solidarność in Polen gegründet wurde und ihre Arbeit aufgenommen hatte, eine Hilfslawine von Deutschland nach Polen einsetzte, um dort den Menschen zu helfen, die dem Kriegsrecht ausgesetzt waren. Das führte dazu, dass eine Bereitschaft, in Mittel- und Osteuropa zu helfen, hier überall vorhanden war. Und als dann die Mauer fiel, waren wir im Zentralkomitee sehr schnell bei der Hand und haben überlegt, wie muss man darauf konkret antworten? Wie kann eine Solidaritätsaktion gestartet werden, die den Menschen in Mittel- und Osteuropa hilft, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen, die Wirtschaft aufzubauen und natürlich auch die kirchlichen Aufgaben, die Aufgaben der Christen in der Welt, im Aufbau dieser Welt im Osten wahrzunehmen.
Aber Sie mussten sich ja einigen mit der Deutschen Bischofskonferenz, die ja dann offiziell gründete 1993.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat natürlich auch sehr rasch solche Überlegungen gehabt. Nun muss man wissen, dass die Kirche in Deutschland auch schon vor 89 finanziell im Osten sehr stark geholfen hat über den Europäischen Hilfsfonds. Und in der Bischofskonferenz entstand der Gedanke, dieser Europäische Hilfsfonds, der in Österreich angesiedelt war, der solle ausgebaut werden und kein eigentliches Solidaritätswerk der deutschen Katholiken hier in Deutschland. Da gab es natürlich auch Interessen, die gewahrt werden sollten. Aber in der Tat hat die Bischofskonferenz zunächst sich gegen ein Hilfswerk ausgesprochen und wir haben uns dann erfolgreich gegen die Deutsche Bischofskonferenz durchgesetzt.
Wie kam es dann zur Kooperation? Wie war das?
Ja, also wir haben natürlich zielstrebig die Diskussion weitergeführt. 1990 beim Katholikentag in Berlin war das ein Thema, und zwar ein Thema nicht nur des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, sondern auch des gemeinsamen Aktionsausschusses der Christen in der DDR. Wir waren ja noch nicht wiedervereinigt, aber wir haben zusammen eine Erklärung abgegeben, in der dieser Solidaritätsgedanke auch festgehalten wurde. Dann gab es 2 Jahre kontroverse Diskussion, und beim nächsten Katholikentag 92 in Karlsruhe haben wir das dann konkret gefordert, in die Gremien eingebracht, vor allen Dingen in die gemeinsame Konferenz von Bischofskonferenz und Zentralkomitee und auch in die Kommission Weltkirche der Bischofskonferenz. Ich habe damals Leitgedanken entwickelt für das Präsidium des Zentralkomitees. Die wurden dort akzeptiert, die wurden in die Gremien der Bischofskonferenz hineingebracht und wir waren sehr glücklich darüber. Wir haben einen Meinungswandel in der Bischofskonferenz bewirkt, sodass man heute sagen kann, die Leitgedanken, die wir damals im Zentralkomitee entwickelt haben, waren nachher die Grundlage für die Gründung dieses Hilfswerkes oder wie wir immer lieber sagen, der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa.
Kann man ja quasi sagen, dass die Gründung von Renovabis schon signifikant war für die Stärkung auch der Laien?
Ja, in der Tat, die Laien können nur dadurch gestärkt werden, dass sie was tun. Das ist keine Sonderwahrheit im Christentum, sondern das gilt ja allgemein. Und wenn Laien handeln in der Kirche und vor allen Dingen auch über die Kirche hinaus in der Welt, dann werden sie stärker. Und wenn sie das noch gemeinsam mit ihren Bischöfen, mit ihren Priestern, mit den Ordensleuten tun, dann ist das fantastisch. Und hier ist es gelungen, einen solchen Konsens schließlich herzustellen, sodass dann 93, also jetzt vor 20 Jahren, diese Solidaritätsaktion gegründet werden konnte. Es sind nicht alle Blütenträume gereift. Wir hatten auch die Überlegung, ob man nicht gleich ein Solidaritätswerk der europäischen Katholiken anstreben sollte. Denn wir wollten ja nicht nur materielle Hilfe leisten, sondern wir wollten in Europa solidarisch zusammenstehen. Vom Austausch der Gaben war die Rede, von West nach Ost, aber auch von Ost nach West. Wir sind ja auch Nehmende. Und es war davon die Rede, dass diese Solidarität in Europa auch weltweit sich auswirken könnte, in einer Solidarität in der einen Welt. Da ist noch vieles offen und ich würde sagen, da liegt auch noch vieles vor uns. Mhm. Das, was damals noch nicht realisiert wurde, kann ja in Zukunft realisiert werden.
Und wenn Sie heute nach 20 Jahren Bilanz ziehen würden oder können, auf was sind Sie da besonders stolz?
Ich bin stolz darauf, dass wir wirklich geantwortet haben auf die Bedürfnisse der Menschen in Mittel- und Osteuropa, solidarisch geantwortet haben, materiell, aber auch geistig. Unsere Idee war ja, Solidaritätswerk der Katholiken, das muss ein neues Pfingsten werden. Renovabis, du erneuerst das Antlitz der Erde. Und hier ist vieles geschehen, und zwar nicht nur durch eine Administration, durch ein Werk, das in Freising sitzt, sondern in Verbindung mit vielen Gruppen, Gemeinden, Verbänden, mit vielen Initiativen, ein wirkliches Partnerschaftswerk. Es ist gelungen, dass Bischöfe, Priester, Laien gemeinsam Hand anfassen. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen gewesen für unsere christlichen Partner in diesen Ländern, die ja häufig in der kommunistischen Unterdrückung gar nicht die Chance hatten, sich frei zu entfalten und vielfach nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bemüht waren, dort anzuknüpfen, wo man vor Jahrzehnten aufgehört hatte. Es war ein Zeichen für sie, wie man solidarisch zusammenhalten und zusammenstehen und zusammenarbeiten kann und seinen Dienst in der Kirche und in der Welt ausüben kann.
Sie waren damals, lieber Herr Dr. Kronenberg, ein wichtiger Mann für Renovabis und das Hilfswerk ist Ihnen auch sehr dankbar dafür. Welche Beziehung haben Sie heute zu dieser Organisation?
Ich habe ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Ich bin ja noch jahrelang in den Gremien von Renovabis tätig gewesen, als Vorsitzender in dem Rechtsträger, Vorsitzender auch in der Stiftung und so weiter, nicht wahr? Also ich habe das noch sehr lange mitgemacht und ich habe heute noch einen guten Kontakt zu den führenden Leuten und vor allen Dingen natürlich zu den Anliegen, die das Werk hat. Ich werde auch jetzt am 20. Jahrestag bei der Eröffnung der Renovabis-Aktion wieder dabei sein. ich identifiziere mich völlig mit dieser Aktion.
Und ich glaube, Renovabis hört das mit Sicherheit gerne. Ich danke Ihnen, Dr. Friedrich Kronenberg, langjähriger Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und ein Mann der ersten Stunde bei Renovabis. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch. Alles Gute.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, der Erzbischof von Prag, Dominik Kardinal Duka, er ist ein guter Freund des Hilfswerkes Renovabis, das in diesem Jahr bekanntlich seinen 20. Geburtstag feiert. Und wir haben ihn jetzt am Telefon und sind sehr stolz darauf. Grüß Gott, Herr Kardinal.
Grüß Gott. Das kann ich nur sagen, dass Renovabis ist mehr Freund von mir als ich.
Oh, ich wollte Sie gerade fragen, Herr Kardinal, 20 Jahre Renovabis, was verbinden Sie damit?
Muss man sagen, das erste Mal war mein Treffen mit Renovabis bei der Sitzung der Europäischen Union der Ordensoberen und Oberinnen in Olmitz auf Mähren. Und zu dieser Sitzung ist Pater Hilgengast, der neue Direktor, nach Olmitz gekommen und hat uns den Projekt
vorgestellt.
Vorgestellt, ja, das stimmt. Mhm. Und das muss man sagen, das war, nicht wahr, in der ersten Jahren nach der Wende. Eine große Hilfe für die Kirche, aber auch in diesem Moment auch für die Ordensleute. Und das muss man sagen, das Renovabis hat uns geholfen bei der Erneuerung der Räume, muss man sagen, bei der Stiftung der kirchlichen Schulen und anderen Sozial- und Erziehungswerken in der Tschechischen Republik.
Was haben Sie denn in den letzten 20 Jahren an Hilfen erfahren, an denen Renovabis beteiligt war?
Ja, das muss man sagen, das sind so viele Projekte, das bin ich nicht imstande alles nennen. Ja, am Anfang war ich als Provinzial der Dominikaner und das war eine große Hilfe für verschiedene Orden und Kongregationen in unserem Lande. Ja. Und nach ein paar Jahren bin ich als Bischof in Königgrätz geworden und das war hervorragende Hilfe durch Renovabis, muss man sagen, persönlich meinen großen Dank dem Paten Hilgengast. Das hat er uns gerettet bei der Umbau und Aufbau des Bildungshauses Neues Adalbertinum in Königgrätz. Das Bildungshaus für die ganze Diözese und das muss man sagen, das haben wir die Schwierigkeiten mit den Baufirmen und so, aber auch mit den Banken und das war ein großer Verdienst, das hat uns gerettet und dieses Bildungshaus war als eine erste Schwalbe der Bildungshäuser in der Tschechischen Republik, nachdem waren auch andere. Ein sehr großes Projekt war die Hilfe für die Kirchenschulen. Wenn muss man sagen, nach der Wende, das nach ungefähr 40, 50 Jahren, war die Kirche nicht gut vorbereitet für diese Aufgaben, weil die Schule war in der sozialistischen oder kommunistischen Zeit wie eine Bastion der kommunistischen Ideologie. Das müssen wir beginnen mit den neuen Lehrern und auch mit der Lehrprogramme und so, aber auch mit der Ausrüstung der Schulen. Das war eine große Hilfe und auch zum Beispiel Projekt Hallo nach Bar, das war auch eine Hilfe auf der Ebene der Pfarrgemeinden.
Also ich höre, da hat Renovabis schon eine Menge bewegt. Ist denn die katholische Kirche in Ihrem Land ein wenig aus dieser Schattenexistenz, die durch den Kommunismus hervorgerufen wurde, herausgekommen in den letzten 20 Jahren?
Muss man sagen, ja. Dass wir sind nach dieser Hilfe von Renovabis, aber das war auch die Hilfe von Kirche in Not und Caritas und so, das muss man sagen, das ist nicht nur mein Gefühl, aber auch Gefühl im Vatikan, dass wir sind die selbstständige Kirche, ja. Jetzt, wir sind am Ende der ersten Etappe und begonnen wir die neue Etappe nach dem neuen Gesetz über die Restitution des Kircheneigentums. Das müssen wir wieder die Umbau vorbereiten. Und muss man sagen, auch bei diesem Umbau hilft uns, Renovabis mit dem Rat, aber auch mit der finanziellen Unterstützung. Wenn am Anfang, das müssen wir auch die Beratungskreise vorbereiten und die Projekte.
Sie wissen ja, dass Renovabis in Deutschland besonders die Menschen für die Belange der Bevölkerung im Osten sensibilisiert. Gibt es denn ein ähnliches Angebot bei Ihnen auch in Tschechien? Also gibt es auch in Tschechien so ein Hilfswerk oder sowas ähnliches wie Renovabis, das, ich sag mal, den Sprung nach Deutschland schafft oder Dialog mit den Deutschen fördert? Gibt es sowas?
Na, muss man sagen, ja.
Aha.
Aber muss man sagen, dass wir sind nicht wahr bei der Sitzungen der Renovabis, dieses jährliche Sitzungen. Es gibt auch die Konferenzen, die sind unterstützt aus der Seite vom Renovabis auf verschiedene Themen und mit den Ackermann-Gemeinde und Kolpingwerk und anderen Institutionen von Deutschland ist Renovabis tätig bei verschiedenen Treffen in der Tschechischen Republik. Das meiner Meinung nach, das ist auch noch eine Schuld auf unserer Seite, dass die tschechische Öffentlichkeit weiß nicht so viel über diese große Hilfe, wie wir haben bekommen durch Renovabis und durch anderen deutschen Hilfswerken im Laufe der 20 oder der 23 Jahren der Freiheit.
Jetzt merke ich, Sie sind ein guter Freund dieses Hilfswerkes, feiert ja in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag, da wollen wir natürlich alle gratulieren. Gibt es denn irgendwas, was Sie der Solidaritätsaktion zum Jubiläum noch sagen möchten?
Oh, das bin ich nicht vorbereitet nach der langen Zeit in Rom. Mhm. Aber ich freue mich, dass können wir sagen, dass wir sind wirklich gute Nachbarn und die beiden Kirchen haben den Verdienst bekommen auf diesen Ebene. Und was wichtig ist, das war die Kirche, auch mit der Unterstützung von Renovabis, die hat auf beiden Seiten der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen eine sehr wichtige Rolle gespielt und uns auch geholfen. Und muss man sagen, das ist auch mein großen Dank den Direktoren von Renovabis, dem Paten Hillegas, aber auch dem deinem Nachfolger, der ist geboren in Trautenau, in Nordböhmen, aber auch den heutigen Direktor. Wir sind im Kontakt und ich freue mich, dass bei diesem Geburtstag können wir auch Dank sagen.
Und mit dem Pater Hillegas werden wir gleich noch im Laufe der Sendung reden. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für dieses nette Gespräch, für diese nette Hommage an Renovabis. Ein Dankeschön dem Erzbischof von Prag, Dominik Kardinal Duka, und ganz liebe Grüße nach Prag. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wenn wir das Jubiläum von Renovabis, nämlich den 20. Geburtstag, zum Anlass für eine ganze Sendung nehmen, dann darf auch einer nicht fehlen, der eigentlich fast zu Beginn die Geschicke leitete. Ich sage fast zu Beginn, er wird es gleich erläutern. Der erste Geschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks, den habe ich jetzt am Telefon, den Jesuitenpater Eugen Hillegas. Grüß Gott!
Grüß Gott.
Pater Hillegas, Sie haben im Vorgespräch mit mir unterstrichen, dass Sie nicht der Gründungsgeschäftsführer von Renovabis sind. Das, so betonen Sie immer wieder, war Weihbischof Leo Schwarz aus der Diözese Trier. Sie kommen dann 1993 nach der Gründung ins Spiel und waren zuvor in Rom als Generalökonom Ihres Ordens, des Jesuitenordens, tätig. Wie kam es denn dann zu diesem Sprung von Rom nach Deutschland und damit zu Renovabis?
Naja, ich war 20 Jahre Generalökonom. Dann habe ich dem Pater General gesagt, das ist nicht gut, dass einer ein Amt von der Persönlichkeit her so prägt. Und dann haben wir ein ganzes Jahr lang gestritten und verhandelt und dann ein Jahr lang einen Nachfolger gesucht. Also nach 22 Jahren war ich frei. Und das habe ich dem Bischof Lehmann gesagt. Und der Bischof Lehmann suchte damals gerade einen Geschäftsführer für Renovabis. Das hatte ich wiederum von Weihbischof Schwarz gehört. Und so haben dann die Dinge zusammengespielt.
Und mit dem Bischof Lehmann, mit dem Kardinal Lehmann, werden wir im Laufe der Sendung auch noch sprechen. War denn der Aufbau eines solchen Hilfswerks wie Renovabis für Sie damals eine Herausforderung?
Aber natürlich, denn ich hatte ja in Rom weltweit mit Bilanzen zu tun.
Mhm.
Also mit dem Ausgeben von Geld. Und hier jetzt bei Renovabis geht es auch ums Ausgeben, aber es geht eben auch ums Einnehmen. Das heißt also um die Werbung, die Spendenbeschaffung und so weiter.
Ich habe
und noch etwas.
Ja.
Es geht darum, dass überhaupt eine Fühligkeit in den katholischen Gemeinden in Deutschland gefördert wird für den Osten. Denn die anderen Hilfswerke, die arbeiten ja entweder nach Süden, Afrika, oder nach Westen, Südamerika, oder nach Osten, Ostasien. Mhm. Und hier ging es nun darum, für benachbarte Gebiete, angefangen von Polen bis hin zum Ende Russlands, dann drüben wieder am Pazifik, also dieses ganze Gebiet für diese 28 oder heute sind es wohl 29 Länder, eine Fühligkeit und eine Hilfsbereitschaft zu wecken und am Leben zu halten.
Wie war denn nun konkret der Beginn? Sie fingen am 1. September 1993 als erster Geschäftsführer an. Wie war
die Zeit? Freising.
In Freising, genau. Wie war das?
Vorher hatte der Weihbischof Schwarz ein halbes Jahr lang kommissarisch Renovabis geleitet, von Trier aus und in Trier. Die Geschäftsstelle wurde verlegt von Trier nach Freising und dort habe ich angefangen.
Und
wir hatten damals 7 Leute, die kamen von Trier und dann haben wir halt zunächst mal das Geld gesammelt. Mhm. Denn der Weihbischof Schwarz war ja nun zunächst mal Weihbischof von der Diözese Trier mit einer Region dort in der Nähe von Koblenz und hat das andere nebenher gemacht. Ich musste also zunächst einmal die Gelder bei den Diözesen suchen und dann zusammenführen. Dann mussten wir anfangen, Projekte zu empfangen, zu bearbeiten und dann zur Förderung vorzuschlagen, soweit die entsprechenden Projekte das eben hergaben.
Ich merke, Sie mussten das Hilfswerk peu à peu strukturieren.
So ist es. Und auch entsprechende Mitarbeiter rekrutieren, also anwerben.
Mhm.
Denn ich fing an mit 7 und als ich wegging nach 9 Jahren, waren es 49.
Das haben Sie dann gut gelöst. Gibt es denn irgendwelche Episoden aus dieser Zeit, die Sie in guter Erinnerung behalten haben?
Oh ja, die eine Episode war das erste Nikolausfest in Freising, also Ende 93. Da hat mir der Nikolaus, das war ein Referent vom Kardinal-Döpfner-Haus, einen Luftballon überreicht. Der Pater Hillengas meint, man könne die Geschäftsstelle beliebig aufblasen und vergrößern im Kardinal-Döpfner-Haus. Und es hat auch jahrelang immer wieder Schwierigkeiten gegeben, auch fürs Döpfnerhaus, nicht nur für uns, bis es uns dann gelang, ein zweites Haus dazu zu bekommen von der Diözese, sodass wir dann einigermaßen arbeiten konnten und das Döpfnerhaus auch.
Der Vorsitzende des Renovabis-Trägerkreises, das ist der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner, der hat mal betont, Sie seien der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
So ist es, ja.
Wie bewerten Sie das?
Ja, das war wirklich so, denn ich hatte ja durch die 22 Jahre Tätigkeit als Generalökonom des Ordens und vorher schon das betriebswirtschaftliche Studium, ich hatte die entsprechenden Hilfsmittel, das entsprechende Wissen. Ich hatte die entsprechende Erfahrung auch weltweiter Arbeit. Was mir fehlte, das war die Förderungsarbeit im Sinne von Fundraising und im Sinne von Promotion dieser Idee der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, also das in die Gemeinden hineinzutragen. Das habe ich dazu lernen müssen.
Und das haben Sie gelernt? Sie haben immer gesagt, mit den Menschen im Osten Europas zu handeln und nicht nur für sie da zu sein.
Ja.
Das ist für Sie eine wichtige Maxime. Was konnten Sie denn davon im Laufe Ihrer Amtszeit realisieren?
Wir haben im am Anfang ungefähr ein Drittel der Mittel von der Bischofskonferenz bekommen, ungefähr etwas weniger als ein Drittel vom Staat, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und den Rest, das heißt also etwas über ein Drittel, spenden. Und diese Spenden mussten halt durch Kampagnen erarbeitet werden. Und man musste sich auch im Konzert der Hilfswerke irgendwie arrangieren. Denn wenn so plötzlich ein Hilfswerk dazukommt, dann wird der Kuchen natürlich nicht größer. Sie können sich vorstellen, dass deshalb auch manchmal die Zuneigung der anderen Hilfswerke etwas gebremst war.
Ja, das war dann sozusagen der Konkurrenzeffekt.
So kann man es sagen, aber wir haben eigentlich sehr gut zusammengearbeitet und haben auch sehr viel von den anderen Hilfswerken gelernt. Also Miserio zum Beispiel, die hatten natürlich die ganze Erfahrung in der Entwicklungsarbeit. Das mussten wir ja auch tun, währenddem die anderen Hilfswerke sind ja entweder Entwicklungsarbeit oder Mission oder pastorale Arbeit. Mhm. Adveniat ist pastoral, Missio ist pastoral. Miserio ist Entwicklung. Renovabis macht beides im Osten.
Der erste Geschäftsführer war das, Pater Eugen Hillengass. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und vielen lieben Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen über ein rundes Jubiläum, nämlich den 20. Geburtstag des Osteuropa-Hilfswerks. In diesem Jahr, also im Jahr der 20. Pfingstaktion, möchte Renovabis ganz besonders die Situation von Menschen mit Behinderungen in den Blick nehmen. Unter dem Leitwort „Das Leben teilen, solidarisch mit behinderten Menschen im Osten Europas" macht das Hilfswerk in Deutschland auf das Thema aufmerksam. Renovabis Mitarbeiter Simon Corbella stellt deshalb jetzt eines der Renovabis-Projekte aus der Ukraine vor, das ein Zusammenleben ermöglicht und das zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen soll.
Armut und soziale Isolation hängen in vielen osteuropäischen Ländern noch immer eng zusammen. Zwar hat sich mit der Wende einiges zum Positiven gewandelt, doch die gesellschaftlichen Vorbehalte und die geringen staatlichen Unterstützungen verhindern vielerorts eine Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben. Das Emmaus-Zentrum im ukrainischen Lemberg schlägt einen neuen Weg ein. Ganz im Sinne der internationalen Glaube- und Lichtbewegung sollen hier behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenleben. Neben den kleinen alltäglichen Entwicklungen in der Gemeinschaft ist der Leiterin Christina Anglet-Doriak auch ein langfristiger Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein wichtig. Ein wichtiger Punkt dabei ist es, die spirituellen und geistlichen Bedürfnisse der behinderten Menschen ernst zu nehmen.
Wir haben drei Ziele. Das erste ist, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu erregen. Zweitens stehen wir den Eltern von Personen mit besonderen Bedürfnissen und deren Verwandten bei. Und drittens fördern wir private Initiativen, die sich mit den spirituellen und praktischen Bedürfnissen der behinderten Menschen im Alltag befassen.
Die persönliche Begegnung und der direkte Austausch sind in Ihren Augen dabei der beste Weg, um die Menschen zu erreichen und Berührungsängste abzubauen.
Wir gehen wöchentlich in Schulen, um auf die Talente und die Begabungen von behinderten Menschen aufmerksam zu machen. Denn wir sind der Überzeugung, dass sie eine spezielle Berufung in unserer Welt haben. Wir wollen, dass die jüngere Generation dies versteht und darüber nachdenkt. Wir sprechen dann über unsere Freundschaften und deren Bedeutung für uns. Menschen mit Behinderung nehmen an diesen Vorträgen teil und gestalten sie mit. Sie berichten über das Emmaus-Zentrum, was sie bei den Treffen machen und was sie daran mögen.
Dabei wird deutlich, dass für viele der behinderten Menschen nicht die Aktivitäten das Wichtigste sind, sondern der alltägliche Umgang und das Miteinander auf Augenhöhe.
Wir bauen etwas zusammen auf und sind wie eine Familie. Wir fühlen uns wie eine Familie.
Diese Perspektive macht Mut und kann uns in Deutschland immer wieder vor Augen führen, dass die Hilfe in Osteuropa ganz konkrete Formen annimmt. Für Renovabis ist es schön zu beobachten, wie es ganz aktuell rund 30 weitere Gemeinschaften in der Ukraine gibt, die sich am Emmaus-Zentrum in Lemberg orientieren.
Dankeschön, Simon Corbella von Renovabis. Ähnliche Projekte können Sie tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir haben 2 Stunden lang über das runde Jubiläum gesprochen, 20 Jahre Renovabis. Das ist eine Erfolgsgeschichte über Dialog mit dem Osten und eine gezielte Projektförderung. Doch das Hilfswerk, das muss man ganz offen sagen, würde es nicht geben, wäre die Initiative dazu vor über 20 Jahren nicht vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken ausgegangen und hätte die Deutsche Bischofskonferenz diesen entscheidenden Impuls nicht aufgegriffen. Doch Gott sei Dank gründeten die Bischöfe 1993 Renovabis. Und zu diesem Zeitpunkt war er der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann, den ich jetzt herzlich am Telefon begrüßen darf. Grüß Gott, Herr Kardinal.
Grüß Gott, Herr Knapp.
Herr Kardinal, die Gründung von Renovabis im Jahre 1993, wie haben Sie die in Erinnerung?
Also es war uns bald nach dem Fall der Mauer der Deutschen Einheit 89-90 klar, dass wir etwas Ähnliches machen sollten wie die Entwicklungshilfe für Lateinamerika mit Adveniat, mit Miserior und so fort, dass wir aber diese Werke nicht dafür benutzen können, mit unseren europäischen Partnern im Osten zusammenzuarbeiten. Also war es eine etwas lange Diskussion, ob man ein neues Werk gründen sollte. Da waren natürlich schon einige Einwände, aber die Andersartigkeit dieses Werkes, die war doch ganz evident. Es gibt freilich auch Gemeinsamkeiten, also das zentrale Motiv ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir mussten natürlich unsere Partner in Osteuropa dann auch ganz konkret ernst nehmen und sie ihre Vorschläge bringen lassen. Da kann man nicht die Projekte in einer solchen Weise manchmal einfach dann durchsetzen, wie das mindestens früher mal in der Entwicklungshilfe gewesen ist.
Ich höre irgendwie aus Ihren Worten heraus, es gab vor der Gründung ein bisschen Diskussionsbedarf,
oder? Oh ja, es war also ziemlich Diskussion, ob man ein eigenes Werk gründen soll, ob es nicht andere Weisen gibt. Wir haben schließlich dann doch, ich glaube, es war in Dresden, den endgültigen Entschluss gefasst. Es war auch eine Bewährungsprobe der Zusammenarbeit von Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und Bischofskonferenz.
Ich habe im Laufe der Sendung, Sie sind mein letzter Gesprächspartner in dieser Sendung, mit einigen Menschen gesprochen, die von sehr turbulenten Anfangszeiten von Renovabis sprachen. Haben Sie das auch so empfunden?
Turbulenz ist mir jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Das Werk ist, glaube ich, also ziemlich gut und schnell aufgenommen worden von unseren Partnern in Osteuropa. Es gab ja auch durch das Maximilian Kolbe Werk schon entsprechende Erfahrungen im Umgang also mit diesen neuen Partnern. Es ist natürlich auch so, dass es doch Unterschiede gibt zu den anderen bischöflichen Werken. Es ging ja weniger so um ostentativen Hunger und elementare fehlende Lebensbedingungen und so fort, sondern es war ja schon die Frage, wie weit kann man ein ganz eigenes Hilfskonzept schaffen, das auch karitativ, sozial, pädagogisch, aber dann natürlich auch innerkirchlich orientiert ist. Und da gab es natürlich auch Differenzen, die nicht anders zu erwarten waren, zwischen der Initiative und den Wünschen, die vom Osten kamen und den Möglichkeiten, die wir hatten.
Jetzt muss man sagen, die turbulenten Zeiten in Anführungsstrichen sind vorbei. Seit 20 Jahren gibt es Renovabis und das Hilfswerk hat bemerkt, dass Sie seit der Geburtsstunde 1993 mit dem Haus eng verbunden sind. Was bewegt Sie persönlich zu dieser Freundschaft?
Also ich denke, dass wir das Gelingen des Werkes einigen Frauen und Männern verdanken, die in der ersten Phase des Ausbaus Großartiges geleistet haben. Das ist der ehemalige Trierer Weihbischof Leo Schwarz. Das war vor allen Dingen aber auch Pater Eugen Hillengast, der brachte von seiner Tätigkeit als Generalökonom der Gesellschaft Jesu weltweit doch viele Erfahrungen also mit, wie man gerade international agieren muss. Und man darf auch nicht vergessen, dass von der Bischofskonferenz aus Kardinal Meissner, der als ehemaliger Bischof von Berlin viele Kontakte gehabt hat, also nach dem Osten, das Werk dann doch sehr unterstützt hat. Das gilt eigentlich bis heute. Mhm. Und es war ja in den folgenden Jahren nicht so ganz leicht, weil so ein wenig ist die eigene Not hinter dem eisernen Vorhang doch etwas vergessen worden. Und man kann ja nicht auf den Plakaten so hungernde Kinder und eindrucksvolle Fotos machen von der Not. Deswegen haben wir uns natürlich gerade auch in den letzten Jahren mit zunehmendem Wachstum der Möglichkeiten auch in Osteuropa nicht immer dann leicht getan. Aber ich glaube, es hat sich im Ganzen konsolidiert. Die Pfingstkollekte, die hauptsächlich also unsere Spendenaufkommen mitbringt, die ist doch in den Gemeinden eigentlich gut angenommen.
Und die anstehende Pfingstaktion, die kommt ja dann auch in wenigen Tagen. Jetzt wollen wir nicht nur zurück, sondern zum Schluss auch nach vorne blicken, Herr Kardinal. Sie sind vor wenigen Wochen zurückgekehrt vom Konklave und der Heilige Vater kommt ja bekanntlich aus Argentinien, ist dort als Kardinal der Armen bekannt. Was glauben Sie, wie ostaffin ist der neue Papst?
Mein Eindruck ist, dass er viele, viele freundschaftliche Beziehungen nach allen Seiten hat. Er ist aber kein Mensch, der von sich aus sehr viel gereist ist. Er hat immer wieder gesagt, meine Braut ist meine Diözese, deswegen kennen ihn auch gar nicht so viele etwas genauer, weil er doch viel in Buenos Aires mit der 3 Millionen gläubigen Zahl gewirkt hat. Aber er versteht sich wirklich als ein Hirte, kennt auch eine ganze Reihe von Bischöfen und Kardinälen aus der Ostregion Europas. Und ich bin fest überzeugt, er wird aus den Erfahrungen, die er mit Miserior und Adveniat hat, vielleicht auch noch da und dort mit Missio, da wird er schnell auch erkennen, wie wichtig Renovabis für die Entwicklung Osteuropas ist.
Das hört sich gut an. 20 Jahre Renovabis. Abschließende Frage, Herr Kardinal, was wünschen Sie dem Hilfswerk zum Geburtstag?
Ich wünsche dem Hilfswerk, dass sie den Schwung und die Begeisterung, die eigentlich von Anfang an gerade auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war, ich war ja öfter in Freising auch bei den Kongressen, behalten und dass wir auch in anderen Generationen viele Freunde gewinnen für diese wichtige Hilfe.
Ich glaube, schöner kann man eine Sendung nicht beenden als mit Ihren Worten. Ich danke dem Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann. Wir gratulieren natürlich gemeinsam zum 20. Geburtstag von Renovabis. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und weiter so. Und natürlich möchte ich nicht vergessen, Sie auf die Spendenmöglichkeit für Bedürftige im Osten Europas in diesem Zusammenhang aufmerksam zu machen. Bitte unterstützen Sie Renovabis weiterhin mit Ihrer Spende. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage bei www.domradio.de und damit zusammen mit Kardinal Lehmann auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.